ich wollte halt einfach perfekt sein, auch als junger Schiedsrichter, habe aber dabei vergessen, dass es neben den fachlichen Kompetenzen und neben richtigen Entscheidungen auch dieses Zwischenmenschliche gibt. Und das war eigentlich so für mich dann der Schlüssel zu sagen, an den Faktoren zu arbeiten. Tatsächlich sehe ich in jedem Menschen, der aufgebracht ist, einen Ratsuchenden. Das ist wirklich so. Ich habe mich da komplett mental verändert. Ich sage, der braucht irgendeine Information, damit er sich wieder beruhigt und wieder etwas ruhiger wird. Und sobald man diesen Perspektivwechsel hat, das nicht als Angriff wertet für sich, sondern sagt, dem fehlt noch irgendeine Information. Ich war körperlich zu Hause anwesend, aber gedanklich ganz woanders. Und das ist eigentlich so mit Abstand der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich es in jungen Jahren nicht geschafft habe, bei den Menschen zu sein, die es verdient gehabt hätten, meine maximale Aufmerksamkeit zu bekommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Höhn und heute ist zu Gast der Fußballschiedsrichter Dennis Aitekin. Seine Karriere begann mit einem nicht so schönen Moment, denn 2011 wurde er von den Spielern zum schlechtesten Fußballschiedsrichter der Bundesliga gewählt. Doch das änderte sich. 2019 erhielt er vom DFB die Auszeichnung Schiedsrichter des Jahres und ein Jahr später wurde er von den Spielern zum besten Schiedsrichter der Bundesliga gewählt und gehört heute zu den beliebtesten Fußballschiedsrichtern Deutschlands. Wie Dennis das geschafft hat, was er bei seiner Kommunikation mit den Spielern und auch bei seinem Auftreten verändert hat und was du daraus persönlich für deinen Arbeitsalltag mitnehmen kannst, darüber haben wir intensiv am Anfang dieser Folge gesprochen. Dennis erklärt mir, wie er eine so hohe Akzeptanz für seine Entscheidungen schafft, obwohl immer 50% gegen ihn sind und wie er persönlich auch mit Fehlern umgeht, denn es vergeht kein Fußballspiel ohne Fehler. Zum Ende des Gesprächs ist dann noch einmal sehr persönlich und emotional geworden, denn Dennis ist eben nicht nur Fußballschiedsrichter. Er ist Online-Unternehmer, er ist DJ, er ist Ehemann und Familienvater von 2 Kids. Und sein größter Fehler während seiner Karriere war es, du hast es schon im Intro gehört, dass er nie richtig anwesend zu Hause war, sondern gedanklich immer woanders. Und was er heute anders machen würde und was er in den letzten Jahren gelernt hat, das erfährst du ganz am Ende dieser Folge. Es lohnt sich also wirklich bis zum Ende reinzuhören. Für mich ist es eine ganz besondere Podcast-Folge geworden, denn ich verfolge Dennis schon seit vielen, vielen Jahren und bewundere ihn für seine Arbeit und auch für seine Kommunikation auf dem, aber auch neben dem Fußballplatz.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Dennis, am Sonntag standest du noch auf dem Platz in Hannover vor 50.000 Menschen. Heute bist du hier bei uns im Podcast zu Gast. Wir haben heute Dienstag, also 2 Tage nach dem Spiel. Bist du erholt oder steckt das Spiel dir noch in den Knochen?
Ja, lieber Jonas, vielen Dank für die Einladung. Steckt quasi das Spiel noch in den Knochen? Ich würde sagen, je älter man wird, desto länger steckt das Spiel in den Knochen. Aber ich fühle mich grundsätzlich ganz gut erholt. Ich habe gestern eine etwas lockere oder regenerative Einheit hinter mir. Deswegen war das heute jetzt schon so, dass ich wieder ziemlich gut leistungsfähig war und auch gut trainieren konnte.
Wie kommst du nach solchen Spielen runter? Brauchst du eine Massage, die Sauna oder einfach nur liegen? Oder was gibt dir da die Energie dann nach so Spielen?
Man hat ja so seine Routinen, zum einen alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel, die man dann wieder, um die Energie wieder aufzufüllen. Also da gibt es ja so einige Basics, die man dann halt macht. Aber ja, es gehören natürlich nachbereiten Massagen dazu. Wir haben ja einen Physiotherapeuten direkt im Stadion nach dem Spiel. Und dann gehören natürlich auch teilweise, ich mache auch viel mit Yoga und Beweglichkeit und alles Mögliche, was so ein bisschen mich wieder in die Balance bringt. Und Atemtechniken, Wim Hof, ich mache alles eigentlich. Ich gehe in Eisfass, ich teste halt einfach alles aus und irgendwie macht mir das auch Spaß.
Super, du bist jetzt seit über 20 Jahren schon Schiedsrichter. Da gab es sicherlich viele schöne Momente. Ja. Was war denn so ein richtiges Highlight für dich? Gibt es da so ein Erlebnis, das du mit mir und den Zuhörer und Zuhörerinnen mal teilen möchtest?
Ja, also bei uns Schiedsrichtern ist es ja leider so, dass wir nie ein Heimspiel haben. Also das heißt, wir müssen ja immer reisen und sind irgendwo. Meistens ist deswegen auch nie jemand von der Familie dabei. Also wir pfeifen da halt unsere Spiele und es ist mal ganz selten, dass mal irgendwie jemand von der Familie oder Freunde dann auch im Stadion sind. Deswegen ist für mich immer ganz besonders das Pokalfinale, als ich das leiten durfte 2017 bei Frankfurt gegen Dortmund. Da war die ganze Familie und die wichtigsten Freunde waren anwesend. Und das gibt mir heute noch sehr viel Energie, weil dieser Moment ganz besonders war. Insbesondere nach dem Schlusspfiff, nachdem sozusagen die Arbeit getan war und alles super lief aus unserer Sicht und wir Schiedsrichter überhaupt kein Thema waren in der Berichterstattung oder auch von den Emotionen der Spieler, hat man gemerkt, auch beim Verlierer, heute lag es nicht an uns. Und dann ist es so ein ganz besonderer Moment, wenn man dann da auf diesen Rasen steht, abgepfiffen hat und hochschaut und sieht die ganze Family und die ganzen Freunde. Also aus diesem Moment zähle ich schon immer noch sehr.
Ein nicht so schöner Moment, den hattest du 2011. Dort wurdest du nämlich von den Fußballspielern in Deutschland als einer der unbeliebtesten Schiedsrichter gewählt. Und ich habe jetzt so ein bisschen im Vorfeld sehr intensiv dich recherchiert und ich glaube, du bist schon auch einer, der nach Perfektion strebt. Deswegen kann ich mir nur gut vorstellen, wie es für dich damals angefühlt hast, weil du hast ja 100% auf den Platz gegeben. Du wolltest ja deine beste Leistung auch geben und dann so ein Urteil. Was hat das mit dir gemacht? Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt, als du dieses Ergebnis gesehen hast?
Naja, ich sag mal so, man versucht ja sich irgendwie fachlich extrem gut in dem, was man macht sozusagen, fachlich immer besser zu werden, alles zu tun, dass man sich weiterentwickelt und irgendwie nach oben kommt. Das ist ja nichts anderes wie im Job. Man versucht, arbeitet und tut, um dann vielleicht die nächste Position zu erreichen, irgendwann mal Führungskraft zu werden. Und dann war ich quasi endlich nominiert für die Bundesliga und dann haben mich die Spieler tatsächlich zum schlechtesten Schiedsrichter gewählt. Das war schon ein herber Rückschlag, weil zunächst mal war so was Typisches, man sucht ja dann im Außen erstmal, man denkt sich, es kann doch nicht sein. Also erst will man es komplett ignorieren, dann sucht man Argumente oder Gründe im Außen, also an den Umständen, an den Leuten. Und irgendwann landet man dann bei sich selber hoffentlich, also bei mir war es zumindest so, dass ich relativ schnell bei mir gelandet bin und mir die Frage gestellt habe, an jeder Kritik ist ja immer irgendwas dran und warum, also dieses warum haben die mich zum Schlechtesten gewählt? Da bin ich dann tatsächlich tiefer eingetaucht in diese ganze Welt der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in das Thema, wie gehe ich mit Menschen um? Also wie gehe ich mit Menschen, wie gehe ich mit Spielern um? Wie gehe ich mit den Leuten um und was transportiere ich eigentlich für eine Botschaft? Und da habe ich halt eine Riesendiskrepanz zwischen dem, wie ich als Mensch tatsächlich bin und dem Schiedsrichter Dennis Aytekin festgestellt, der letztendlich in jungen Jahren höher, weiter, schneller, perfekt sein wollte. Also ich halte ziemlich viele Vorträge auch bei Führungskräften und da sage ich es auch immer, dass man da als junge Führungskraft, dass ich, wenn man das so ein bisschen vergleicht, da, ich wollte halt einfach perfekt sein, auch als junger Schiedsrichter, habe aber dabei vergessen, dass es neben den fachlichen Kompetenzen und neben richtigen Entscheidungen auch dieses Zwischenmenschliche gibt. Und das war eigentlich so für mich dann der Schlüssel zu sagen, an den Faktoren zu arbeiten. Fachlich kommt man irgendwie nach oben und dann aber diese menschliche Komponente, emotionale Intelligenz, all diese Faktoren, die waren da nicht ganz so besonders ausgeprägt, deswegen diese nicht ganz so schöne Wahl.
Du hast es gesagt, denn 2019 wurdest du dann vom DFB als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet und ein Jahr später schon von den Spielern als beliebtester oder als bester Schiedsrichter ausgewählt. Und auch heute, muss ich ehrlich sagen, wirst du in den sozialen Medien als Schiedsrichter, was nicht so oft auftritt, schon sehr gefeiert. Also ich weiß auch einige Interviews, wo du erzählst, dass wenn du ins Stadion einläufst, sogar manche Menschen für dich klatschen und aufstehen und sich freuen. Das ist nicht so üblich für einen Schiedsrichter. Das heißt, jetzt knapp in diesen 10 Jahren hast du ja sehr intensiv an dir gearbeitet. Was würdest du jetzt am Ende sagen, wenn du sagst, du hast dich mehr mit diesen zwischenmenschlichen Skills beschäftigt? Was würdest du sagen, was ist der Grund für diesen Erfolg, den du jetzt dann hattest von dieser Entwicklung? Woran hat es am Ende gelegen, dass du jetzt quasi einer der beliebtesten bist?
Also die Definition von Erfolg ist ja immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Erfolg, es ist was Außergewöhnliches tatsächlich, dass man als Schiedsrichter auch an der einen oder anderen Stelle, also die Wertschätzung, die ich bekomme und dafür bin ich wirklich mega dankbar, was Menschen mir an Wertschätzung entgegenbringen, auch wenn ich mal Fehler mache. Das ist das Erstaunliche. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel geschafft, ohne Fehler über die Bühne zu bringen. Also es passieren immer irgendwelche Sachen. Ich glaube aber, dass schon das eine Thema überwiegt, dass die Menschen spüren, zum einen, ich verstelle mich nicht. Also so wie wir jetzt hier reden, so rede ich auch sehr häufig mit den Spielern, sehr normal, offen, transparent. Ich glaube aber auch, in der Körpersprache spürt man mir das relativ schnell an, ob ich gerade sauer bin oder ob mir irgendwas gerade leid tut, eine gewisse Empathie damit mit einfließen zu lassen. Am Ende ist es schon so, ich bin wirklich überwältigt manchmal, wie die Menschen da jetzt auf mich reagieren. Ich muss mich dafür nicht verstellen. Ich mache da nichts Außergewöhnliches. Ich versuche halt meinen Job mit bestem Wissen und Gewissen zu machen. Wie gesagt, ich liege ja da auch dann auch öfter mal daneben und dann ärgere ich mich und dann arbeite ich noch mehr an mir. Aber was halt immer im Zentrum steht bei allen Handlungen, ist das ernsthafte Interesse am Menschen, an mein Gegenüber. Also ich gehe jetzt nicht auf den Platz, um irgendwie körpersprachlich eine Show zu machen oder sonst was. Wenn ich sauer bin, dann spüren das die Spieler. Ich spüre aber umgekehrt auch, wenn es einem Spieler nicht gut geht, und dann frage ich den halt auch ernsthaft, was mit ihm los ist etc. Letztendlich ist es so eine Vertrauensbasis entstanden, die tatsächlich dazu führt, dass Spieler dann auch an der einen oder anderen Stelle viele Sachen akzeptieren, auch wenn es mal gegen sie läuft. Und ich glaube, am Ende haben Menschen auch nie grundsätzlich ein Problem mit einer gegenteiligen Meinung oder wenn es mal gegen sie läuft, sondern sie haben ja dann ein Problem, wenn sie sich nicht ernst genommen fühlen. Und das war so ein ganz großes Thema, dass ich halt einfach jeden Spieler auf dem Platz, alle Verantwortlichen mit all ihren Wünschen und Äußerungen und den Themen, die sie dann bei mir platzieren, ernst nehme und versuche, darauf einzugehen. Und das ist, glaube ich, so ja die Herangehensweise. Dafür muss ich mich aber nicht verstellen. Also ich muss das jetzt nicht einüben und sonst was, sondern das ist für mich halt einfach selbstverständlich. Ich versuche auch im Privaten natürlich auf die Menschen einzugehen. Dieses ernsthafte Interesse, das fehlt mir an der einen oder anderen Stelle und so möchte ich halt nicht sein. Und deswegen versuche ich, dieses ernsthafte Interesse dann auch zu transportieren und tatsächlich sensibel zu sein, dass man jetzt nicht bestimmte Signale beim Menschen dann übersieht.
Die Statistiken geben dir ja recht, Dennis, dass du mit deiner Kommunikation richtig liegst. Ich habe nochmal nachgeschaut, dein Durchschnitt liegt bei knapp 3,8 Karten pro Spiel, was für einen Schiedsrichter wenig ist. Das heißt, deine Kommunikation scheint sehr stark zu sein, dass du auch ohne gelbe oder roten Karten dann auskommen wirst. Aber wirst du jetzt sagen, wenn ich jetzt so dir zuhöre, das ist ja mehr die Haltung, oder was würdest du sagen, was diese Kommunikation von dir dann ausmacht? Weil du hast jetzt gerade ja gesagt, du hast diese Haltung, du bist interessiert an den anderen Menschen, oder was würdest du noch reingeben, was deine Kommunikation vielleicht besonders macht?
Das ist eine interessante Statistik, das wusste ich tatsächlich nicht, dass ich nur 3,08 hast du gesagt?
3,8, also knapp 4.
Also knapp 4 Karten, okay. Also zum einen hängt es natürlich damit zusammen, dass wenn ein Mensch oder wenn Spieler einem Schiedsrichter vertrauen, dann ist da schon mal so eine grundsätzliche Haltung auch beim Spieler, so nach dem Motto, okay, dem vertraue ich und dann mache ich lieber mal nichts. Oder das wird der schon richtig machen. Oder das spüre ich schon, dass viele durch das Vertrauen, was man sich erarbeitet hat über die Jahre, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Spieler vielleicht auch weniger versuchen, vielleicht gegen die Regel was zu machen oder ja sich auch dann aufregen über meine Entscheidungen etc., mal eher das akzeptieren. Das spüre ich definitiv. Das ist tatsächlich auch wie bei einer etablierten Führungskraft. Also eine etablierte Führungskraft, die hat weniger Probleme in seiner Führungsaufgabe. Und wenn du halt eine junge Führungskraft bist und noch nicht ganz sicher und eine gewisse Unsicherheit auch vielleicht transportierst, dann wirst du auch mal ausgetestet, auch als Führungskraft, aber eben auch als Schiedsrichter. Also ein junger Schiedsrichter, bei dem probieren die Spieler vielleicht einen Tick mehr. Ich sag da immer, die Kunst ist es, sich ein einfaches Spiel zu machen. Also das Spiel leicht zu leiten, zu machen, das ist so. Oder übertragen halt in die Wirtschaft, wenn du dann halt eine Führungskraft bist, wenn das Team funktioniert und wenig Auseinandersetzungen oder Probleme entstehen, dann wirkt es ja immer so leicht, aber die Kunst ist es eben, dahin zu bringen. Und das ist tatsächlich eine lange, harte Arbeit. Und ich glaube, dass das schon auf der einen Seite, klar, Kommunikationsfähigkeit, aber ganz wichtig, proaktive Kommunikation. Also ich lasse halt nicht so alles so dahin dümpeln, wenn ich was erkenne, wenn ich kleine Signale erkenne, dass jetzt gerade ein Spieler mit dem anderen ein Problem hat, das siehst du ja sofort auf dem Platz. Also man sieht es, wenn man interessiert ist an den Menschen, muss man dazu sagen, das siehst du auch in der Firma, dass irgendwas gerade nicht passt. Man merkt, wenn eine gewisse Verstimmtheit sozusagen im Team ist oder eine gewisse Ablehnung, also wenn die emotionale oder die zwischenmenschliche Ebene gestört ist, also diese Störungen wahrzunehmen und auf die proaktiv einzugehen, bevor es eskaliert, das ist eigentlich so aus meiner Sicht die Kunst. Und wenn man das natürlich ignoriert und treiben lässt, dann kommt eins zum anderen und irgendwann eskaliert es eben. Sowohl auf dem Platz als auch in der Firma.
Um es nicht eskalieren zu lassen, hast du mal in einem Interview gesagt, du siehst in den Augen der Spieler, was die sich wünschen und was die brauchen. Ich meine, du gehst auf den Platz mit 22 Spielern um. Ich glaube, jeder könnte nicht unterschiedlicher sein. Dann hast du noch die Trainer und die Offiziellen auf den Bänken. In der Wirtschaft ist das ja das Gleiche. Wir haben ein Team von 10, 15 Menschen. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Wünsche. Magst du uns mal damit reinnehmen, wie siehst du das in diesen Augen? Ist es dieses Interesse, weil du aufmerksam bist für solche kleinen Signale dann, wie du es gerade gesagt hast?
Also ich glaube, der allererste Punkt ist ja, dass man sich selber in eine Situation bringt, solche Signale überhaupt erkennen zu können. Die meisten Menschen sind ja selber in einem Überlebensmodus. Also das heißt, sobald du permanent selber im Überlebenskampf bist, also mega gestresst, oder mega Zeitdruck etc., dann übersehen wir ja, gibt's ja genügend Studien dazu, müssen wir hier nicht ausführen, aber gibt's ja genügend Studien dazu, dass Menschen, die einfach eine gewisse, also A, aufmerksamer und Interesse haben an seinem Gegenüber, natürlich deutlich empathischer auch, deutlich mehr Signale auch erfassen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich vor den Spielen bestimmte Rituale habe, um mich selber in eine emotionale Balance zu bringen. Und sobald ich diese Balance habe, dann nehme ich auch viel mehr von meinem Umfeld wahr, also von den Spielern wahr. Und wenn ich dann eben merke, da ist wieder ein Spieler aus welchen Gründen auch immer nicht gut drauf, verstimmt oder sonst was, dann frage ich die auch manchmal. Ne? Also ich gehe dann mal hin und sage, was ist los? Habe ich dir irgendwas getan? Also wenn die manchmal so böse, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich normal schaue, schaue ich immer böse. Da bin ich ja den René, unserem gemeinsamen Bekannten René Bobonus, ja extrem dankbar, der mir da einen kleinen Tipp gegeben hat, dass ich meine Augenbrauen leicht nach oben nehmen soll, damit ich freundlicher wirke. Das versuche ich auch zu machen. Das gelingt mir leider Gottes immer nur beim Einlaufen ins Stadion. Danach, wenn ich auch leicht im Stress bin, fallen die wieder runter. Aber weil man selber sensibilisiert ist, sieht man dann auch im Gegenüber sehr häufig, oh, bei dem ist heute was nicht in Ordnung. Und dann frage ich auch die Spieler auch mal und sage, ey, was ist denn los mit dir? Habe ich dir irgendwas getan, frage ich manchmal. Dann sagen die, nein, du hast mir nichts getan. Ich habe Theater zu Hause. Sag ich, wieso, was ist los? Ja, Theater mit der Frau. Und dann sage ich, was glaubst du, was ich für ein Theater habe? Und dann hat man gleich so eine Verbindung. Und sobald man eine Verbindung zu den Menschen hat, habe ich so den Eindruck, dann akzeptieren die auch mal, wenn mal was gegen sie läuft. Und da ist natürlich, ja, das ist, ich habe da halt echt Interesse und Spaß dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da rauslaufe und mir denke, die sollen mich alle in Ruhe lassen und ich mache meine Entscheidungen, dann gehe ich wieder nach Hause. Sobald man Interesse am Menschen hat, dann ist es so vielfältig und das macht die Aufgabe so reizvoll und am Ende wie bei einer Führungskraft. Also wenn ich keine Menschen mag, dann sollte man keine Führungskraft werden, würde ich sagen.
Das ist ja das Menschliche, was du gerade ansprichst und dafür bist du auch so in den letzten Jahren so ein bisschen, ich sag jetzt mal, bekannt geworden, aufgefallen. Es gibt dieses eine tolle Bild mit dir von einem Fußballspieler mit dem 1. FC Köln, als der 1. FC Köln abgestiegen ist und der Spieler weinte, traurig war und du ihn in den Arm genommen hast. Und du weißt ja von mir auch, dass ich jahrelang Fußballschiedsrichter war. Und mir wurde nämlich ganz am Anfang immer gesagt, Jonas, du hilfst keinem Spieler vom Boden auf. Du berührst sie nicht, du umarmst sie nicht, du behältst diese Distanz, denn du bist eine Respektperson. Ne? Also das war so die alte Schule, die ich sogar noch mitbekommen habe. Würdest du sagen, wir brauchen mehr diese Menschlichkeit, die du auf diesem Bild gezeigt hast, für die du ja sogar manchmal Kritik damals sogar bekommen hast, dass du zu nah vielleicht an den Spielern dran bist?
Ich glaube, das ist immer eine sehr individuelle Sache, aber also ich gebe dir absolut recht, in jungen Jahren hat man mir das ja auch beigebracht, hat gesagt, pass auf, als Schiedsrichter musst du eine gewisse Distanz wahren zu den Menschen oder zu den Spielern, immer eine Distanz wahren. Es wird ja auch in Führungskreisen, in manchen Führungskreisen heißt ja auch mehr Distanz zu den Angestellten etc. Also ich bin davon überzeugt, dass man natürlich für sich mal erstmal definieren muss, was sind eigentlich so meine Werte? Wie will ich als Schiedsrichter sein? Wie will ich als Führungskraft sein? Welche Werte will ich transportieren? Und ja, eines meiner Kernwerte ist eben das Thema Empathie. Also ich ertrage es wirklich ganz schwer, wenn Leute neben mir weinen. Das ist für mich sehr, sehr schwierig. Und der Spieler in Köln damals, Dominik Heinz, der ist abgestiegen und dann habe ich ihn in den Arm genommen. Und tatsächlich war es so, dass dann so eine Diskussion entstanden ist, ja, ist viel zu nah, das macht man nicht und das sollte man nicht etc. Aber ich bin heute wirklich komplett davon überzeugt, dass man total konsequent auf der einen Seite entscheiden kann, aber ich kann trotzdem empathisch zu den Leuten sein und genauso das Thema Objektivität, also diese Klarheit und Objektivität in den Entscheidungen, die ist ja natürlich wichtig für einen Schiedsrichter, aber ich kann trotzdem herzlich zu den Leuten sein. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also klar in der Sache, aber eben zum Menschen herzlich, das ist so das, was ich versuche zu transportieren, aber das muss natürlich zur Persönlichkeit passen. Also es kann natürlich nicht sein, dass man jetzt sagt, nur weil ich das so mache, ich weiß, ich bin mittlerweile, das ist ja das Furchtbare, ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wo junge Schiedsrichter jetzt anfangen, mich nachzuahmen, hat man mir gesagt. Also das kann man natürlich jetzt niemandem empfehlen, weil das, was ich jetzt manchmal mache, das ist ja wirklich so aus ein Gefühl bei mir. Und ich war jetzt vor kurzem Hamburg gegen Kaiserslautern. Der Friedhelm Funkel, der hat sich etwas als Trainer von Kaiserslautern etwas beschwert über eine Entscheidung. Und mein Assistent hat gesagt, das ist eine klare gelbe Karte. Und ich bin dann rausgelaufen und schon beim Rauslaufen, ich meine, ich habe wirklich großen Respekt vor solchen Persönlichkeiten. Und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt muss ich den Friedhelm Funkel verwarnen. Aber es war dann so sympathisch, die Interaktion. Ich habe ihn dann trotzdem verwarnt. Also, aber wir sind so auseinandergegangen, so respektvoll. Und das war für mich so wirklich im Begriff von Klarheit, die gelbe Karte zeigen zu müssen auf der einen Seite, aber trotzdem so wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen. Also deswegen, ich glaube, das verwechseln auch einige Führungskräfte, dass sie denken, wenn man jetzt etwas konsequenter und klarer ist, dann ist es schwierig und wie soll das dann funktionieren und dann trauen sich manche nicht. Und das sind alles so Sachen, die haben halt über die Jahre hat es gebraucht. Aber ich glaube, so das muss halt zur Persönlichkeit passen. Das ist das Entscheidende und es muss wirklich aus dem tiefsten Herzen kommen, dass man das auch wirklich fühlt, weil ich mache das nicht, damit ich dann mir denk, Mensch, das sieht toll aus, weil das würde man mir sofort anmerken. Also mir sieht man relativ schnell an, ob ich das wirklich will, was ich da mache oder nicht. Und das ist eigentlich so diese Problematik, die ich manchmal erkenne, dass Leute versuchen, aufgesetzt was zu machen. Also wenn die Echtheit fehlt, das spüren Menschen. Und wenn dann diese Echtheit eben nicht transportiert werden kann, dann baust du auch kein Vertrauen zu den Menschen auf. Und das ist eigentlich so die Herausforderung.
Ich versuche jetzt auch nochmal den Transfer auf die Wirtschaftswelt, weil ich glaube, so, du hast ja das Ziel, du möchtest kein Fremdkörper auf dem Platz sein. Also auch wenn du eine offizielle Rolle hast, möchtest du ja diese Verbundenheit mit den Menschen ja spüren. Du willst ja ein Teil davon sein. Und ich glaube, viele Führungskräfte draußen fragen sich ja, wenn sie in diese neue Rolle kommen, ich bin jetzt die Führungskraft, ich darf nicht zu nah meinem Team sein, weil ich habe eine erhobene Rolle. Aber so aus deinen Ausführungen konnte ich jetzt so ein bisschen raushören, wenn wir versuchen, Teil des Ganzen zu sein und Verbundenheit aufzubauen, dann geht es am Ende mit ein paar Entscheidungen, die ein bisschen schwieriger sind, eventuell einfacher.
Absolut. Also Verbundenheit oder es gibt ja diesen schönen Satz, Stimmung macht Umsatz, nicht nur Strategie. Also gute Stimmung im Team macht Umsatz, also im Unternehmenskontext, nicht nur Strategie. Bei uns übertragen auf den Fußball, sage ich immer, gute Stimmung bringt gute Entscheidungen im Team. Und zwar, weil Leute eben einen Beitrag leisten wollen zum Großen und Ganzen, weil sie eben merken, da ist eine Führungskraft, die wertschätzt auch dann meinen Beitrag, meinen Input etc. Und deswegen versuche ich schon auch dort ganz genau auf Signale in meinem Team zu achten. Ist da gerade irgendwie ein Thema, nicht nur Interesse zu zeigen, sondern ich weiß, einer meiner Assistenten hat 3 kleine Kinder, da ist halt dann abwechselnd immer einer mal krank oder der andere Kollege, der ist selbstständig, hat ein schönes Café in Regensburg und bei dem weiß ich, dass der immer wieder mal auch Personalthemen hat, wo dann ärgert er sich wieder und wenn man dann halt mit Leuten dann eben genau über solche Sachen auch mal sich austauscht und nicht nur eben über Fußball jetzt in meinem Fall, also so ein bisschen Interesse am Gegenüber, das führt halt zu einer ganz anderen Verbundenheit und dann führt es natürlich am Ende auch dazu, dass Menschen die Extrameile gehen, auch mal Input geben in Situationen, wo sie es vielleicht nicht machen würden sonst und sich denken würden, das ist ja nicht jetzt mein Problem, aber genau das ist so das Außergewöhnliche dann auch in der Zusammenarbeit mit meinen Assistenten, wo ich wirklich extrem dankbar bin, dass die so proaktiv und mutig auch agieren auf dem Platz, das gibt mir wirklich sehr viel Energie.
Wir kommen gleich noch auf dein Team und wie du mit dem Team auch zusammenarbeitest. Vorher wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil viele Menschen, mit denen du zu tun hast auf dem Spielfeld, sind sehr emotional geladen. Das haben wir auch in der Wirtschaftswelt. Es wird eine Entscheidung getroffen und nicht jeder ist froh darüber. In der Wirtschaftswelt würde ich sagen, sind die Emotionen noch ein bisschen niedriger als auf dem Spielfeld. Ich glaube, da sind die noch emotional geladener. Das ist jetzt eine Theorie von mir. Wie schaffst du es aber, wenn jetzt so Menschen dir gegenüberstehen und du hast eine Entscheidung getroffen und die sind total emotionengeladen, die sind sauer, die sind energiegeladen und wollen ihren Frust auch vielleicht rauslassen. Wie schaffst du es, auf diese Menschen so einzugehen, dass sie sich vielleicht nicht direkt beruhigen, aber dass sie zumindest deine Entscheidung auch akzeptieren? Also wie gehst du mit solchen Emotionen in deinem Umfeld um?
Das ist, glaube ich, auch eine Haltungssache. Insofern, also früher, wenn einer so rumgeschrien hat oder so aufgebracht war bei den Spielern, dann bin ich dem quasi auch sehr resolut und sehr massiv entgegengetreten und habe dann selber angefangen, vielleicht auch dagegen zu halten, laut zu sein und stark, also wirklich auch, im Prinzip hab ich Härte mit Stärke verwechselt. Also diese Härte zu zeigen, das bringt aber am Ende nichts, weil ich arbeite sehr eng und ich bin ein wunderbarer Freund. Jens Korsen ist ein ganz wunderbarer Psychologe aus München. Und ich arbeite ja mit dem zusammen. Und wenn wir so dann diskutieren, wir treffen uns ja dann auch ab und zu und diskutieren auch über Verhalten. Der ist ja Verhaltenstherapeut. Und dann sagt er, ja, jeder, also die Spieler, aber auch Mitarbeiter sind ja in manchen Situationen im Überlebensmodus. Und wenn einer im Überlebensmodus ist, weil gerade er um seinen Vertrag kämpft, um gegen den Abstieg kämpft oder also auch um die Meisterschaft kämpfen, ist ja auch ein Stück weit Überlebensmodus, in dem Fall zwar positiv, aber also immer wenn Menschen in diesem Modus sind, dann erreichst du die ja nicht, indem wenn die aufgebracht sind, dass du denen auch aufgebracht entgegentrittst. Und tatsächlich sehe ich in jedem Menschen, der aufgebracht ist, einen Ratsuchenden. Das ist wirklich so. Ich habe mich da komplett mental verändert. Ich sag, der braucht irgendeine Information, damit er sich wieder beruhigt und wieder etwas ruhiger wird. Und sobald man diesen Perspektivwechsel hat, das nicht als Angriff wertet für sich, sondern sagt, dem fehlt noch irgendeine Information. Und dann versuche ich tatsächlich auch körpersprachlich, aber auch eben, wenn die vor mir stehen und aufgebracht sind, denen in einer Art und Weise so diese Ruhe zu vermitteln, zu sagen, pass auf, ich kümmere mich drum, ich weiß, alles klar, ich weiß, es geht heute um viel für dich und auch um die Mannschaften. Ich mache das, alles gut. Und dann, wenn ich merke, jetzt ist er zugänglich, dann erkläre ich es ihm. Aber so diese, die Hörer werden das ja kennen, ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Experten zitieren, aber Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt ja ein Raum. Und wenn wir diesen Raum sinnvoll nutzen und das ist die Wahrheit am Ende des Tages, weil wenn ich auf dem Platz sofort reagiere und auf den Spieler eindresch, sage ich mal, dann bringt es am Ende gar nichts, was die Akzeptanz von der Entscheidung anbelangt. Deswegen so erstmal so die Grundhaltung zu haben, da ist ein Ratsuchender, den quasi erstmal abzuholen, dem Vertrauen zu geben, indem man merkt, okay, der ist sich seiner Rolle bewusst, was er da gerade macht. Das ist so der zweite Schritt. Und dann halt tatsächlich die Entscheidungen auch vernünftig auf Detailebene zu erklären. Das ist so immer so ein Prozessschritt. Aber auch das ist sehr viel Arbeit. Also das ist nicht so, dass man das von heute auf morgen kann, diese innere Ruhe zu haben, dass wenn ein, Jens Korsen sagt immer, wenn die wilden Tiere auf einen zulaufen, also ohne, dass ich jetzt die Spieler als wilde Tiere bezeichnen möchte, aber der sagt halt immer, das ist ja, die sind im Überlebensmodus und dann muss man die natürlich, man muss denen halt eine gewisse Sicherheit geben. Und das versuche ich, es gelingt aber natürlich nicht immer, das ist das Ärgerliche, weil wir ja selber als Menschen ja auch emotionalen, also auch als Schiedsrichter, egal wie viel man da an dem Thema arbeitet und wie sensibilisiert man auch ist, gibt es trotzdem Situationen, wo ich emotionale Disbalance habe, wo ich dann einfach merke, oh, jetzt bin ich selber drüber. Aber dann braucht man gute Leute, um sich die einen dann wieder in die Spur bringen.
Oder Rituale. Du hast ja eben gesagt, dass du gewisse Rituale hast, um dich in eine innere Balance zu bringen. Magst du noch mal ein Ritual vielleicht mit den Zuhörer und Zuhörerinnen teilen? Denn du hast auch mal gesagt, halte Emotionen aus deinen Entscheidungen heraus. Ne? Denn wir können ja nur gute Entscheidungen treffen, wenn wir nicht ganz so emotional sind. Welches Ritual hast du auf dem Platz, um dich da so ein bisschen runter zu regulieren?
Vor jedem Spiel mache ich ja immer so meine Yoga-Übungen, Beweglichkeits- und Yoga-Übungen, wo ich einfach so ein bisschen mit mir selber bin und dann den Fokus da finde. Aber was mir auch extrem hilft, ist tatsächlich meine Atemübungen. Also ich mache diese Wim Hof Atemtechnik, das ist ja so ein Stück weit hyperventilieren und dann halt wirklich die Atmung anhalten. Das bringt mich tatsächlich total in eine innere Balance. Das gibt mir viel und das ist so das eine, würde ich sagen, dass ich dann einfach merke, okay, jetzt bin ich eigentlich so relativ entspannt. Es gibt aber ganz viele Gründe und äußere Umstände, warum man dann natürlich vielleicht auch ein Stück weit unentspannt ist, auch vor Spielen. Das muss gar keinen Bezug zum Spiel haben. Das können private Themen sein. Ich meine, ich habe zwei Kinder, die sind zwar ein bisschen größer schon, 16 und 21, aber trotzdem sind da auch immer wieder Themen, die einen beschäftigen. Und da muss man sich selber halt vielleicht mal so ein bisschen regulieren. Und da helfen mir tatsächlich solche Übungen. Und im Spiel, wenn man dann selber merkt, oh, jetzt bin ich aber nicht mehr ganz so in meiner Balance, das merke ich relativ schnell, wenn ich nach innen gerichtet bin. Also sprich, wenn ich permanent über irgendwas nachdenke, also ich denke zum Beispiel sehr häufig eher darüber nach, mein Gott, heute tut mir wieder mein Oberschenkel weh, wie soll ich in dieses Spiel überleben? Also da kommen dann so Gedanken und sobald ich das beobachte, fange ich sofort an, mein Hirn zu überlisten, indem ich tatsächlich im Außen so eine Übung, es gibt so eine coole Übung, ich fange dann an, im Außen Sachen aufzuzählen. Sagt, ah, da läuft die Nummer 10, der hat ein rotes Trikot, ach, da ist die Eckfahne, etc. Also letztendlich das Hirn dann zu überlisten, dann bin ich wieder im Hier und Jetzt, also weg von diesen negativen Gedanken, das funktioniert ganz gut. Das ist so der eine Weg und der andere Weg ist, meine Assistenten, die kennen mich mittlerweile so gut, dass wenn ich eine gewisse, also innere Balance verliere, dann rede ich auf dem Platz fast gar nichts mehr. Also das heißt, dann bin ich so in mich gekehrt, dass ich keinen Ton sage und alle 5 Minuten, wenn ich 5 Minuten lang nichts sage, dann fragt mich immer einer meiner Assistenten, bist du noch online, bist du da? Also das heißt, da kommt ein äußerer Impuls und dann denke ich mir, oh, die haben recht, ich bin schon wieder gedanklich. Und es passiert, egal wie erfahren man ist, egal ob als Schiedsrichter oder eben auch als Manager in Unternehmen, das passiert einfach, dass wir manchmal eben nicht mehr diese Balance haben und vielleicht uns größere Gedanken über alles Mögliche machen. Und da sich wieder rauszuholen, das ist so die große Kunst, weil nur wenn ich nach innen gekehrt bin, mache ich Fehler, habe ich so rausgefunden für mich. Weil wenn ich gedanklich immer nur mit was anderem beschäftigt bin und dann passiert was, dann reagiere ich ja auf die Sachen. Und dieses proaktiv bleiben oder im Moment bleiben, das ist so die ganz große Herausforderung. Aber ja, das ist schon eine Königsdisziplin.
Ich möchte jetzt mal den Fokus darauf lenken, Dennis, denn ich fand das in meiner Vorbereitung so toll, als ich das deine Keynote gesehen hatte auf YouTube, wenn es um das Thema Entscheidungen treffen geht. Denn wir müssen ja alle Entscheidungen treffen, du auf dem Spielfeld, wir in der Wirtschaft auch. Und nicht bei jeder Entscheidung, ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen mit dir auf dem Spielfeld, können wir uns ja gar nicht zu 100% sicher sein, dass das, was wir jetzt wahrgenommen haben, was wir fühlen, auch die richtige Entscheidung ist. Deine Aufgabe und auch die Aufgabe der Führungskräfte in der Wirtschaftswelt sind ja, diese Entscheidung aber trotzdem, obwohl wir so ein kleines Unsicherheitsgefühl haben, nach draußen hin, ich sage jetzt mal, zu verkaufen. Also, dass andere das auch annehmen und merken, ah, die Führungskraft, der Schiedsrichter, der ist sich schon sicher, der ist da jetzt sich nicht unsicher und wir hören jetzt mal auf ihn, auch wenn ich einer anderen Meinung bin. Und du hattest in dieser Keynote so 3 Elemente genannt, die du auf deinem Spielfeld umsetzt, damit Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind als du, es eher akzeptieren, das, was du jetzt entscheidest. Und ich wollte das gerne mal mit den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen, weil ich fand da das ganz inspirierend. Ich glaube, da kann man ganz viel mit rausnehmen.
Ja, also letztendlich habe ich mich ja damit beschäftigt, was sind so die wichtigsten Faktoren, damit Entscheidungen auch akzeptiert werden. Da gibt es ja auch ganz viel in der Forschung. Ich glaube, das ist manchmal teilweise so banal, aber wir vergessen eben an der einen oder anderen Stelle vielleicht da auf solche Punkte dann Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, so der eine Kernpunkt war tatsächlich, dass ich mir immer bewusst mache, dass ich meine Entscheidungen erklären sollte. Also meine Entscheidungen zu erklären ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist jetzt sehr banal, aber was heißt Entscheidungen erklären? Sehr häufig, und das stelle ich schon fest, kommen Spieler, die fragen mich manchmal und sagen, ey, Dennis, warum hast du denn gepfiffen? Und sehr häufig antworte ich mit, weil es ein Foul war. Und dann schauen die mich an und sagen, ah, alles klar, vielen Dank und gehen. Also das klappt wirklich 8-9 Mal sehr gut von 10 Fällen, weil die Spieler sich tatsächlich ernst genommen fühlen. Das ist das, was ich auch gesagt hatte. Sobald so eine Verbindung da ist und die fühlen sich ernst genommen, dann akzeptieren die auch eine völlig, so richtig cool ist ja die Antwort ja nicht, ne? Weil es ein Foul war. Hat ja keine Substanz eigentlich, die Aussage. Aber da hat ja Daniel Kahnemann einen Nobelpreis dafür bekommen. Es ist ja so, dass teilweise das, was wir nach dem Wort weil sagen, dass das fast keine Rolle mehr spielt, wenn Menschen eben so eine gewisse Verbindung spüren, beziehungsweise spüren, dass man ernst genommen wird. Und das ist eigentlich so die eine Kunst. Natürlich klappt das nicht bei jedem Spieler. Es gibt schon Spieler da, wenn ich so reagieren würde, dann würden die mich erstmal angucken und sagen, ja, was ist denn das für eine Argumentation? Deswegen, da geht es um die Individualität, also individuell mit Menschen umzugehen. Sprich, ich meine, die Persönlichkeitstypen kennst du ja alle, die roten, blauen und so weiter, dass man da tatsächlich individuell auf die Menschen eingeht. Es gibt Spieler, die brauchen mehr Input und mehr Informationen, die kriegen sie dann auch von mir, und andere, bei denen reicht eben nur so ein ganz lapidarer Satz. Und das ist eigentlich so das Thema mit Entscheidungen erklären gemeint tatsächlich, also eine gewisse ernst genommen zu werden und dann aber auch individuell das die Entscheidung zu erklären. Das ist so der eine Baustein. Das zweite, was ich auch verändert habe, um eine bessere Akzeptanz für die Entscheidungen zu bekommen, schon sich Gedanken zu machen, Entscheidungen kommunikativ gut vorzubereiten. Also das heißt, wir haben ja manchmal schon Entscheidungen, die noch nicht getroffen sind, und es gibt so eine Phase, und da kann man es kommunikativ vorbereiten. Insofern, also Beispiel, ich hatte mal ein Spiel in Hannover auch, da musste ich einen Spieler mit Gelb-Rot des Feldes verweisen, weil er sein Trikot ausgezogen hat und dann auch noch auf den Zaun gesprungen ist. Also beide Vergehen einzeln sind Gelb plus Gelb ist Gelb-Rot. Und bevor wir die gelb-rote Karte gezeigt haben, habe ich es dann über den vierten Offiziellen, das ist ja der Kollege, der zwischen den Trainerbänken steht, habe ich dem Trainer gesagt, pass auf, geh bitte zum Trainer damals und sag ihm, es tut uns leid, so eine bescheuerte Regel, aber wir müssen jetzt gleich deinen Spieler rausschmeißen. Und 30 Minuten nach Spielschluss höre ich dann das Interview, damals Mirko Slomka, der Trainer von Hannover. Dann wird er gefragt, was sagen Sie denn zur Entscheidung von Herrn Aitekin? Dann sagt der Slomka eben, ja, was soll denn der Aitekin machen? So eine bescheuerte Regel, er muss ihn ja rausschmeißen. Also letztendlich dieses kommunikative Vorbereiten von Entscheidungen, das hat schon auch einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf Akzeptanz von Entscheidungen. Und das sehen wir ja überall. Also egal, ob in der Politik, in Unternehmen. In manchen Unternehmen werden Standorte geschlossen und Menschen akzeptieren es, weil es klar und transparent kommuniziert wird. Und in anderen Unternehmen wird die Kaffeemaschine abgebaut und dann ist alles drunter und drüber. Und ich glaube, diese Klarheit und proaktive Kommunikation, das habe ich früher ehrlicherweise nicht so gemacht. Ich habe dann Leute rausgeschmissen mit Gelb-Rot, ohne das vernünftig im Vorfeld auch vielleicht intelligent, auch körpersprachlich. Das spielt auch eine ganz große Rolle. Im Stadion muss ich es ja auch transportieren an die Menschen. Und da sind so, also das war schon auch so ein mit wichtiger Faktor, der dann die Akzeptanz von Entscheidungen bei mir erhöht hat. Und der Satz dahinter ist eigentlich immer, wer leidet eigentlich unter meiner Entscheidung? Also das ist der Satz, mit dem ich tatsächlich bei diesem Thema unterwegs bin. Also bei jeder Entscheidung stelle ich mir immer die Frage, wer leidet eigentlich unter meiner Entscheidung? Und ich versuche diese Menschen halt immer abzuholen, also die darunter leiden. Und der dritte Punkt, den ich so im Wesentlichen verändert habe, um eine bessere Akzeptanz zu bekommen, ist tatsächlich eben sich tatsächlich die Frage stellen, welche Werte habe ich als Schiedsrichter, als Persönlichkeit, und bringe ich meine Werte in meine Rolle als Schiedsrichter ein? Und wenn ich die da einbringe, ich glaube, es gibt ja so eine Studie, dass nur 20% der Manager ihre eigenen Werte kennen und geschweige denn, dass sie sie leben. Ja, und wenn man, glaube ich, als Führungskraft oder auch als Schiedsrichter seine eigenen Werte ein Stück weit auch seine eigene Persönlichkeit in die Spielleitung mit einbringen kann oder in seine Führungsaufgabe mit einbringen kann, dann merkt man eben auch, dass da eine gewisse, ja, Echtheit da ist. Das viel zitierte Wort der Authentizität, das ist ja auch immer ein Thema, aber das sind so Themen, die ich für mich letztendlich entdeckt habe, zu sagen, okay, das ist so mein Weg. Es muss nicht für alle anderen, muss ja nicht für alle gelten. Gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Betrachtungsweisen, aber ich stelle fest, dass wenn man eben sich an diese drei Themen Entscheidungen erklären, Entscheidungen kommunikativ vorbereiten und Entscheidungen ein Stück weit leben, seine eigenen Werte leben, dass man, wenn man das in die Führungsrolle einbringt, dass man deutlich höhere Akzeptanz hat für seine Entscheidungen.
Du hast jetzt ganz viel gesagt. Was ich vorher spannend finde und auch jetzt nochmal, war halt dieser Punkt, Entscheidungen vorhersehbar machen. Und du hast jetzt auch das Umfeld angesprochen, und so geht es ja auch im Team, in der Wirtschaft so, dass wir eine Entscheidung treffen, die jetzt erstmal vielleicht nur einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin betrifft, aber das ganze Team leidet eventuell darunter, das, was du ja gesagt hast, und oft sieht das Team aber nicht, warum hat sich jetzt die Führungskraft so entschieden, sondern die sieht nur die Entscheidung. Und da gibt es auch eine tolle Studie, den hatten wir auch im Podcast von dem Verhaltensökonom Matthias Sutter, der gezeigt hat in seinem Buch mit seinen Studien, dass wenn Menschen sich ungerecht behandelt fühlen, aber nicht, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, sondern weil anderen Menschen Ungerechtigkeit quasi zustößt, dass das für den Menschen genauso schlimm ist, wie wenn sie selbst ungerecht behandelt werden. Und daran musste ich jetzt gerade so denken, was du gesagt hast, dass wenn wir merken im Team, oh, da wurde jetzt jemand gekündigt oder jemand hat einen Einlauf bekommen und wir verstehen gar nicht warum, dass wir dann auch darunter leiden und dass eine Führungskraft sich vielleicht diese Frage stellt, die du gesagt hast, wer leidet unter meinen Entscheidungen und die mit abzuholen.
Ja, das ist spannend oder interessant auch, das, was du gerade sagst, das Thema, wenn ich eine Entscheidung treffe oder der Umgang mit den Leuten oder mit einer bestimmten Situation, das ist ja dann auch, was Menschen merken, okay, so geht der also mit den Leuten um. Also das wird mich dann auch erwarten, wenn das und das passiert. Also das heißt, deswegen kann ich diese Studie schon nachvollziehen, dass da die gleichen Gefühle oder vielleicht auch die gleichen Ängste ausgelöst werden. Also das ist, also das sollte man sich bewusst sein. Und dann gibt's ja auch nochmal so eine Unterscheidung zwischen einer, also dieses Thema der Fairness ist ja auch immer so, werden alle Leute gleich behandelt, aber es gibt ja auch so eine empfundene Fairness. Also manche nehmen eben bestimmte Sachen anders wahr. Und da ist halt die Kunst, tatsächlich zu spüren als Führungskraft oder auch eben als Schiedsrichter zu sagen, hey, pass mal, das so transparent zu machen und so klar zu erklären, dass er nicht plötzlich Äpfel mit Birnen vergleicht. Also das passiert ja bei mir auf dem Fußballfeld ständig, dass einer sagt, hey, vorhin hast du so und so gepfiffen und jetzt pfeifst du so und so. Und die vergleichen aber in dem Moment tatsächlich Äpfel mit Birnen, weil die Situation völlig eine andere ist. Aber das zu spüren und das sofort dann auch entsprechend zu kommunizieren und transparent zu machen, das führt schon zu einer Akzeptanz. Und wenn man das eben laufen lässt, dann denkt er sich, aha, also da behandelt er mich so und da behandelt und das wird jetzt anders bewertet. Oder eben auch diese Außenwirkung, was du gerade sagst, dass wenn man sieht, wie geht der eigentlich mit meinem Kollegen da gerade um oder wie geht der mit einem anderen Mitarbeiter um im Unternehmenskontext, das hat schon eine Strahlkraft, eben positiv wie negativ.
Jetzt ist aber so, Dennis, dass egal wie sicher und gut du eine Entscheidung auf dem Spielfeld verkaufst, im Nachgang kann es, du hast ja selbst gesagt, dass du kein Spiel geleitet hast, wahrscheinlich ohne Fehler. Ja. Es kommt eben zu Fehlern. Manche Fehler sind ein bisschen schwerwiegender, manche Fehler nicht. Gerade in der Fußballbranche ist es hier und da doch mit Millionen an Kosten verbunden. Und in deinem Buch hast du von einer Situation beschrieben und deswegen will ich die mal kurz aufgreifen, weil ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die können da viel rausnehmen. 2021, 2022 warst du in Freiburg und dort ist dir und deinem Team ein gravierender Fehler unterlaufen, trotz der Unterstützung durch Technologien. Kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie war die Situation? Es wurde ein Tor erzielt und trotz der Korrektur durch den VAR wurde das Tor anerkannt, obwohl es abseits war, weil ihr dachtet, dass ein Handspiel vorlag und die Kollegen im Keller haben sich alle auf das Handspiel konzentriert und es ist dann untergegangen, die Situation auf Abseits zu überprüfen. Das heißt, das Spiel wurde fortgesetzt, das Tor galt, aber es lag eine Abseitsposition vor. Wie bist du mit diesem Fehler im Nachgang umgegangen? Also, was war dir wichtig, als du nach dem Spiel gehört hast oder schon während des Spiels, das weiß ich jetzt nicht, wann die Kommunikation lief, aber wahrscheinlich spätestens nach dem Spiel, als du mitbekommen hast, hier haben wir einen Fehler gemacht, der wahrscheinlich auch sehr gravierend ist. Wie bist du mit diesem Fehler umgegangen? Was war dir wichtig in dieser Situation dann?
Also es war tatsächlich so, dass ein Tor erzielt worden ist durch Mainz gegen Freiburg. Da gab es so Reklamationen, das war ein Handspiel hieß es plötzlich. Und dann haben wir das, oder auch der Schiedsrichterkollege im Videoraum sozusagen in Köln, der hat angefangen, nach einem Handspiel zu suchen. Es gab aber kein Handspiel. Und irgendwann, so nach ein paar Minuten, nachdem er es final geprüft hat, hat er gesagt, Dennis, es liegt kein Handspiel vor, Tor ist korrekt. Und dann haben wir das Tor gegeben, aber wir haben uns so dermaßen auf dieses Handspiel fokussiert, dass wir letztendlich alle anderen Faktoren nicht geprüft haben. Also da war ein Fehler im Prozessablauf letztendlich. Diejenigen, die sich mit dem Thema Biases auskennen oder beschäftigen, Verzerrungen in Entscheidungssituationen, die wissen, dass ich da dem Spotlight-Bias sozusagen unterlegen war. Das heißt, unser Fokus war komplett auf ein Thema und wir haben halt einfach die anderen Sachen vergessen im Prozessschritt, weil wir so fokussiert auf das Thema waren. Das passiert ja auch in Unternehmenskontext sehr häufig oder gibt's ja auch oft solche Themen. Im Nachgang habe ich dann die Information bekommen, dass es tatsächlich abseits war und das Tor hätte nicht zählen dürfen. Und mir war eine Sache ganz wichtig, dass ich persönlich diese Information nochmal mit den Freiburgern dann eben auch teile. Sprich, ich bin dann in die Kabine gegangen zu den Freiburgern und habe gesagt, ey, ich habe gerade die Situation gesehen, ich kann verstehen, dass ihr echt sauer seid, aber ich muss sagen, das Tor hätte nicht zählen dürfen. Es war eine Abseitsstellung lag vor. Ich kann verstehen, dass ihr euch total ärgert, aber ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass wir aus dieser Situation einfach einen Prozess definieren, dass dieser Fehler nicht nochmal vorkommt. Das hat natürlich auch was ein Stück weit, diese aufrichtige Entschuldigung. Viele Menschen sagen ja immer nur so die ganze Zeit, also mein Sohn zum Beispiel, die jungen Leute, die sagen immer sorry, sorry. Also dieses Wort sorry und Entschuldigung wird ja so häufig, so inflationär verwendet, dass man es ja irgendwann nicht mehr glaubt. Und es gibt ja auch da in der Kommunikation ganz, ganz tolle Beispiele, wie eine aufrichtige Entschuldigung eigentlich sein sollte.
Kurzer Hinweis an René Bourbonus in der Podcast-Folge. Er hat nämlich diese drei Schritte und auch das sehr emotionale Beispiel aus dem Krankenhaus erläutert. Genau. Wahrscheinlich du ja auch kennst.
Genau, ich war ja bei René in all seinen Ausbildungen ein wunderbarer Mensch und ein ganz, ganz toller Kommunikationstrainer. Und das sind aber eben genau solche, mit solchen Leuten, mit solchen Experten sich zu beschäftigen, solche Impulse dann aufzugreifen und in seine Arbeit einfließen zu lassen. Das hat mir jetzt in dem konkreten Fall, da bin ich dem René wirklich dankbar, weil ich einfach gemerkt habe, diese Entschuldigung, die kam auch wirklich an. Und es waren auch keine leeren Worte. Mir war es einfach nur wichtig, dass ich die Verantwortung übernehme und mich nicht hinstelle und sage, ja, ich kann ja nichts dafür, es war der Videoschiedsrichter oder der Assistent oder sonst jemand. Und weil am Ende habe ich die Verantwortung als Schiedsrichter, als Führungskraft in dem Fall. Wir haben ja auch ein Team mit insgesamt 6 Leuten. Also insgesamt sind wir ja 6 Leute sozusagen, neben den beiden Assistenten und Videoassistenten, 2 Videoassistenten in Köln plus 4. Offizielle, also so ein Team mit 6 Mann. Und am Ende bin ich der auf dem Platz steht und die Verantwortung trägt. Und da jedes Mal zu sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, der war das oder der war das, das ist natürlich, ich sage mal, verständlich an der einen oder anderen Stelle, dass man vielleicht so reagieren möchte. Aber mir geht's ja um die langfristige Zusammenarbeit mit den Menschen. Und wenn Menschen eben spüren, wie geht der eigentlich mit uns um, wenn wir einen Fehler machen? Verkauft er uns womöglich dann? Oder ist er so drauf, dass er tatsächlich auch Verantwortung übernimmt? Und ich glaube, das versuche ich halt immer wieder meinen Leuten auch dann klarzumachen, dass sie eben sich äußern dürfen, dass sie proaktiv sein dürfen, dass sie Verantwortung übernehmen dürfen und dass sie auch mal Fehler machen dürfen. Und das, glaube ich, führt auch am Ende dazu, dass sie so wirklich unglaublichen Input in den Spielleitungen bringen, die über dem Durchschnitt eben hinausgeht, ja.
Du bist 2008 in die Bundesliga gekommen und ich kann mich ja auch an meine Zeit damals noch erinnern. Es war nicht so üblich, dass Schiedsrichter sich vor eine Kamera gestellt haben und diese Fehler dann auch zugegeben haben nach dem Spielende. Entweder wurde gar kein Interview geführt oder es gab auch die Schiedsrichter, die sich umherum irgendwie und da lag noch was vor und da so irgendwie versucht haben, das abzuschlagen. Jetzt sieht man aber die Entwicklung, 15 Jahre später, dass schon viele Schiedsrichter sich stellen, auch öffentlich zugeben. Wir hatten jetzt das letzte Beispiel ja beim Spiel Dortmund gegen Leverkusen, wo der Schiedsrichter Siebert, glaube ich, war es, sich ja auch vor die Kamera gestellt hat bei der Situation kurz vorm Strafraum, es einfach erläutert hat und gesagt hat, ne, da ist uns anscheinend was durch die Lappen gegangen. Findest du, dass diese Entwicklung richtig ist? Also du hast ja viel mit Trainern zu tun, mit dem Umfeld. Merkst du das, dass wenn ihr zu euren Fehlern steht und darüber redet, dass ihr dadurch mehr Akzeptanz von außen bekommt, von diesem ganzen Umfeld? Oder wie nimmst du das dann wahr, wenn die Kameras aus sind? Wie geht man miteinander um?
Ich glaube, dass alles, was zur Transparenz von Entscheidungen beiträgt, eine ganz andere Akzeptanz auch von Entscheidungen dann herbeiführt. Also wer sein Hemd öffnet, der wird eben weniger attackiert. Das ist heute noch so im internationalen Bereich zum Beispiel, dass keine Interviews erlaubt sind für die Schiedsrichter international. Wir sind da in Deutschland tatsächlich führend, auch wenn man das nicht glaubt, dass wir, und da bin ich echt auch den Schiedsrichterverantwortlichen dankbar, dass man auch persönlich entscheiden darf. Ich darf selber als Schiedsrichter entscheiden, gebe ich ein Interview ja oder nein. Also da ist keiner, der mir sagt, du gehst jetzt nicht raus oder du musst raus, sondern das ist meine eigene Verantwortung und ich liebe das, weil ich selber dann entscheiden kann, trage ich zur Aufklärung einer Situation bei, indem ich ein Interview gebe, was sage ich, wie sage ich es etc. Das sind alles dann natürlich Themen, die dann in meiner Hand liegen und ich fühle mich dann eben in der Verantwortung und kann damit dann eben entsprechend agieren und bin dann nicht irgendwie limitiert, dass Leute dann mir sagen, du darfst jetzt das nicht oder das nicht. Und deswegen bin ich da wirklich auch dankbar und ich finde das auch sehr gut, dass wir zu Interviews eingeladen werden. Also da ist ja ein Interesse da. Und die sagen dann, okay, können Sie uns mal diese Entscheidung erklären? Ich mag nur dieses Wort stellen nicht. Das Wort stellen wird tatsächlich sehr häufig verwendet in dem Kontext, weil ich habe ja niemanden umgebracht, dass ich mich stellen muss. Also es ist aber im Sprachgebrauch tatsächlich, alle Journalisten sagen, der Aytekin stellt sich. Also ich fühle mich dann immer so ein bisschen verfolgt, aber ich habe ja quasi, ich mache ja nur meinen Job und niemand von uns macht ja absichtlich einen Fehler. Das ist ja eben immer ganz, ganz wichtig. Keiner geht ja auf den Platz und so sagen, oh, heute mache ich mal einen Fehler, und sondern wir wollen ja am besten alles richtig machen. Leider Gottes ist es so, dass es Fehler gehören leider in unserem Job eben dazu. Und deswegen finde ich das immer extrem wichtig, auch sowohl für die Teilnehmenden, die im Spiel beteiligt sind, aber auch natürlich für die Fans und für die Fans vor dem Fernseher, dass sie da einfach so direkt von den Leuten, die da die Entscheidungen treffen, auch entsprechend Feedback bekommen oder Informationen bekommen, was da eigentlich passiert ist. Da bin ich eigentlich eher einer der Schiedsrichter, der da schon eher offensiv damit umgeht, im Sinne von, wenn einer von mir irgendeine Info haben möchte, dann stehe ich in der Regel auch zur Verfügung.
In der Wirtschaftswelt haben aber ja Menschen Angst, ihre Fehler zuzugeben. Die werden verschleiert, man spricht nicht darüber. Ja. Das ist jetzt natürlich in der Fußballwelt nicht ganz so einfach, weil Millionen sehen es durch Kameras, ne? Das wird darüber geschrieben. Hast du aber trotzdem das Gefühl, dass dir irgendwas oder irgendwer eine Art Sicherheit gibt, eine Art Vertrauen, dass du dieses Gefühl hast, ich kann mich jetzt dieser Kamera stellen, ich kann jetzt darüber reden, ohne negative Konsequenzen zu erfahren. Von wem oder von was bekommst du dieses Gefühl?
Also das Thema, gut, Amy Edmondson, psychologische Sicherheit, also großes Thema natürlich, in allen Umfeldern, mit dem Thema beschäftige ich mich ja auch die ganze Zeit, auch im Rahmen meiner ganzen Vorträge, weil mich das Thema so fasziniert, was das eigentlich für eine Kraft hat, wenn Leute sich in diesem sicheren Raum fühlen und auch agieren können und dürfen, hatten wir ja vorhin auch in dieser Teamzusammenarbeit. Mir persönlich, diese Sicherheit, die ich letztendlich, dass ich auch mal offensiv mit einem Fehler umgehen kann, diese Sicherheit bekomme ich natürlich auch in dem Fall von den Leuten, die für mich dann, also von meinen Vorgesetzten im Schiedsrichterbereich sozusagen, von den Schiedsrichterverantwortlichen, ob das jetzt Lutz-Michael Fröhlich ist aktuell, wir ab Sommer haben wir dann den Knut Kircher, der da neuer Geschäftsführer Sport dann sein wird. Ich meine, mit solchen Leuten arbeitet man über Jahre zusammen und natürlich ist es so, passieren Fehler. Aber man sieht eben auch, okay, man wird jetzt da nicht sofort auf die Ersatzbank gesetzt, wenn man mal einmal daneben lag. Klar, es ist schwierig, vor allem in so unserem Business, wo es eigentlich um Entscheidungen geht, um richtig bewerten geht. Wenn du jede Woche natürlich dastehst und sagst, es tut mir leid, ich lag wieder daneben, dann wird's schwierig. Also das ist schon klar. Wir brauchen auch eine gewisse Entscheidungsqualität. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich spüre schon von unterschiedlichsten Leuten, auch bei uns im Team, diesen Rückhalt. Das ist aber auch wie immer unterschiedlich. Dann wirst du mit Sicherheit den einen Schiedsrichter haben, der sagt, nee, den spüre ich nicht. Der nächste wird sagen, ich spüre den besonders gut. Aber das ist eine sehr individuelle Sache, wie eben auch im Unternehmen. Wie manche spüren eben eine größere Sicherheit von dem Vorgesetzten. Und für mich persönlich ist es so, dass ich da dankbar bin, dass man eben auch mit solchen Themen offen umgehen kann. Dieser Weg wurde ja eingeschlagen vor vielen Jahren. Das war vor 10, 15 Jahren bei weitem nicht so im Schiedsrichterwesen, aber auch in Unternehmen nicht. Also dieser direktive Führungsstil mit Angst etc., das war ja noch sehr verbreitet. Wobei ich manchmal bei der Vielzahl an Vorträgen, die ich halte, merke ich immer wieder auch in unterschiedlichen Unternehmen, dass das immer noch präsent ist. Vielleicht da nur eine Anekdote. Es gibt wirklich so Unternehmen, wo man hinkommt und dann nach so einem Vortrag kommen ja ganz viele Fragen auch. Und ich war bei einem Unternehmen, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da stellt keiner eine Frage. Und da dachte ich mir, hä, wieso stellen die hier keine Frage? Und als aber dann der Vorstand das erste Mal sozusagen eine Frage gestellt hat, erst dann haben die Leute angefangen zu reden, da dachte ich mir, oh, die haben ganz schön viel Respekt oder da herrscht zumindest eine gewisse Angst im Raum. Aber ich glaube, am Ende geht es schon darum, dass wir diese Angstkultur, die darf natürlich nicht vorhanden sein, weil sonst gibt es ja genügend Studien, dass das nicht zu High Performance führt. Ja, und deswegen ist das auch immer sehr schön, aus dem Fußball das auch zu sehen, was da für tolle Parallelen eben zwischen dem Fußball und dem Unternehmen existieren.
Ich sehe das auch in unseren Formaten, das nur als Anekdote. Wir haben viele Online-Formate, wo Mitarbeitende und Führungskräfte dabei sind. Und wenn der Geschäftsführer manchmal dabei ist, bei so mittelständischen Unternehmen, dann merken wir schon einen Unterschied, ob der dabei ist oder nicht, wie sehr sich die Menschen öffnen, weil, ne, wir sind da mit Psychologen, es geht so ein bisschen darum, dass die sich verletzlich zeigen, ein paar Gefühle auch äußern, und wir merken schon, wenn der Geschäftsführer eingewählt ist oder nicht, da ist eine andere Atmosphäre in diesem Team, also eine andere Offenheit. Das kann ich auch nur bestätigen. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie gehen wir mit Fehlern um, auch so nach außen. Aber jetzt würde mich mal persönlich interessieren und vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie gehst du denn persönlich mit diesem Fehler um? Jetzt ist zum Beispiel dieser Fehler da, Mainz-Freiburg, der ist passiert, den kannst du nicht mehr rückgängig machen. Du hast es anscheinend gut, in Anführungsstrichen, kommuniziert, verkauft. Ist jetzt nicht vielleicht jeder sauer auf dich, nicht böse im Nachgang. Aber da ist ja noch eine persönliche Komponente. Du, der ja Spitzenleistung erbringen möchte und vielleicht dann auch enttäuscht ist, sauer ist. Wie gehst du mit solchen Fehlern im Nachgang um und wie schaffst du es, dass du dich wieder auf Spiele freust und jetzt nicht in so ein Loch versinkst und sagst, oh Mist, ne, da lag ich daneben und hoffentlich beim nächsten Spiel nicht wieder. Wie schaffst du es wieder daraus, so Mut zu gewinnen, so positiv zu werden?
Es gibt ja diesen Begriff der Fehlerlernkultur. Also es gibt ja Fehlerkultur, aber manche sagen ja Fehlerlernkultur.
Oder lassen sogar das Wort Fehler ganz raus und sagen nur Lernkultur sogar. Oder
Lernkultur, ja. Genau. Der Umgang bei mir, ich habe da so zwei Phasen. Also ich stell dir vor, manchmal ist es so, im Spiel passiert ein Fehler und nehmen wir mal an, der Fehler ist ausgelöst durch einen Assistenten. Also der sagt mir Eckball und es ist aber keine Ecke. Und sehr häufig passiert ja nach so einem falschen Eckball im Übrigen immer eins, Murphy's Law, es fällt ein Tor. Und man muss dazu sagen, der Videoassistent darf eine Ecke nicht korrigieren. Das gehört jetzt nicht zu seinen Aufgabengebieten, auch wenn das total, also für die meisten Leute nicht nachvollziehbar ist. Das ist in den Regeln nicht fest verankert, ja. So, jetzt passiert da so eine falsche Ecke, er gibt die Ecke, Flagge kommt rein, Tor, dann steht man da. Jetzt gibt's natürlich zwei Wege, damit umzugehen. Natürlich kann ich zu meinem Assistenten sagen, mach deine Augen auf, es kann doch nicht sein, nach 7, 8 Minuten schon so ein Fehler etc. Aber dann schneide ich mir den für 83 Minuten ab. Das heißt, ich habe 83 Minuten keinen Input mehr, weil der ist A, verstimmt, B, ist er vielleicht auch
verunsichert.
Und so muss man es auch in Projekten, in Unternehmen sehen. Also wenn ich einen Mitarbeiter in der Anfangsphase schon so angehe, dann darf man natürlich nicht erwarten, dass der proaktiv und mutig irgendeinen Input liefert in so einer Projektphase. Und deswegen unterscheide ich da zwischen während der Projektphase, also während dem Spiel, da bestärke ich den und sage, also meistens nehme ich die Fehler immer auf mich. Also es ist tatsächlich so, ich sage dann, ey, sorry, ich sage zu meinem Assistenten, also ob das der Edi oder der Christian ist, ich sage, ey, sorry, Edi, da hätte ich dir helfen können. Das heißt, im Spiel, dass ich den sofort wieder auf ein Level bringe, wo er merkt, okay, alles ist gut, ist halt so. Aber nach dem Spiel ist es eine, natürlich diskutieren wir und sprechen über diese ganzen Themen und wir überlegen, warum ist dieser Fehler passiert? Aber da, auch da gibt's kein Fingerpointing in Sachen, warum hast du das jetzt übersehen? Sondern bei mir ist immer die zentrale Frage, was können wir im Team tun, damit wir diesen Fehler nicht nochmal machen? Also das heißt, was könnte vielleicht der Assistent, der auf der anderen Seite ist, der viel weiter weg steht, kann der auch vielleicht einen Input geben? Hat der vielleicht auch irgendwas wahrgenommen oder zusätzlich gesehen? Viele beschäftigen sich dann immer mit der Person, die den Fehler vielleicht gemacht hat, aber dass der sich verändert und verbessert. Aber vielleicht gibt's ja eine ganz andere Person, die einen Input geben kann. Und über solche Diskussionen, Gespräche kommen wir manchmal zu mega Lösungen, dass wir sagen, okay, ab sofort bei solchen Situationen in diesem Teilbereich des Spielfeldes möchte ich, dass der vierte Offizielle einen ganz bestimmten Blickwinkel einnimmt. Da wird man total kreativ, wenn man letztendlich nicht mit Fingerpointing agiert, sondern eher den Fehler auf den nächste Ebene hebt und sagt, was können wir im Team tun? Und so gehen wir nach dem Spiel damit um. Deine Frage wäre auch darauf abgezielt, was passiert eigentlich, wenn ein Fehler passiert, den ich selber jetzt gemacht habe und ein Stück weit auch, wie gehe ich damit auch selber um? Ja, wie motiviere ich mich? Und da gilt eben dieser zentrale Satz, es gehört leider dazu. Ich tue mein Bestes, ich bereite mich optimal vor. Diese Haken muss ich natürlich setzen. Also sprich, diese Fragen stelle ich mir. Habe ich mich gut vorbereitet? Habe ich gut trainiert? Habe ich mich auf die Mannschaften vorbereitet, taktisch, analytisch etc.? Habe ich das alles gemacht? Wenn da überall ein Haken ist und es passiert ein Fehler, dann analysiere ich natürlich den Fehler, warum ich den gemacht habe. Das sind manchmal ganz banale Sachen, leider. Manchmal steht plötzlich ein Spieler im Sichtfeld und dann sehe ich es nicht, weil ich halt nicht durch den Spieler durchschauen kann. Und manchmal ist es viel zu schnell. Dann denke ich mir, da wird mir wieder die Grenzen aufgezeigt, wie schnell die Spieler sind und wie langsam ich geworden bin. Man ist halt einfach ein Stück weit auch limitiert. Aber wenn man dann den Grund rausgefunden hat, dass abzuhaken, das klingt immer so einfach und so banal, zu sagen, okay, ich habe alles dafür getan, es ist trotzdem ein Fehler passiert, ich habe daraus gelernt und am nächsten Samstag steht das nächste Spiel an. Also die Schlagzahl ist so hoch, dass man eben sich da nicht zu lange aufhalten kann. Aber so dieser Weg dahin, der Fehler, der entstanden ist, den zu analysieren, das gehört zum Standard sozusagen eines Schiedsrichters dazu, dass man sich eben immer im Nachgang mit all diesen Themen beschäftigt.
Um noch was Praktisches mit reinzugeben, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, hilft es dir auch, dass du dich nicht nur als Schiedsrichter siehst? Also ne, für die Zuhörer und Zuhörer nochmal, du bist Online-Unternehmer, du bist Familienvater, du bist DJ in deiner Leidenschaft. Man kann dich nicht buchen, das schon mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, bevor die auf falsche Ideen kommen. Ja. Aber du hast ja gewisse andere Standbeine, weil in einem Interview hast du gesagt, das Leben nur auf eine Säule aufzubauen, das ist der größte Fehler.
Ja.
Würdest du sagen, das hilft diese Identifikation, dass Klar. du leichter damit umgehen kannst?
Nee, absolut. Eben zu wissen daraus, es gibt nicht nur den Fußball, es gibt nicht nur die Schiedsrichterei in meinem Leben, es gibt so viele unterschiedliche Facetten oder viele Sachen, die mir halt auch Energie geben, ja. Und da muss man sich selber auf die Reise machen, was gibt einem Energie? Also für den einen ist es halt Yoga, für den nächsten ist es Musik, der übernächste geht im Wald spazieren. Andere machen ganz viel zu Hause mit den Kindern etc. Das ist, also am Ende muss man selber für sich eben so was finden, was Energie gibt und bringt. Und ich versuche genau eben solche Sachen zu identifizieren. Am Anfang war es leider nicht so einfach. In jungen Jahren war ich eher eben immer nur so getrieben und habe das auch gar nicht wirklich wahrgenommen, was mir so Energie gibt, sondern ich war eher damit beschäftigt, höher, weiter, schneller. Ich war körperlich zu Hause anwesend, aber gedanklich ganz woanders. Und das ist eigentlich so mit Abstand der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich es in jungen Jahren nicht geschafft habe, bei den Menschen zu sein, die es verdient gehabt hätten, meine maximale Aufmerksamkeit zu bekommen. Das tut immer noch weh, muss ich sagen. Aber ich habe da auch mega dran gearbeitet. Ich bin deutlich besser geworden. Aber das, ja, in jungen Jahren tatsächlich, ich habe teilweise meine Tochter kaum aufwachsen sehen, weil ich einfach nur getrieben war von Arbeit, von Fußball, von Medien und da und der schreibt was und der sagt was und dahin. Das war eine Zeit, wo ich einfach zu unerfahren war und deswegen daraus zu lernen, die Säulen im Leben, sich eben zu überlegen, welche Säulen habe ich denn noch, die mich stützen, die zu identifizieren, das ist so mit eines der wichtigsten Learnings, die ich sehr hart erfahren musste.
Jetzt wird's spannend, Dennis, denn ich muss jetzt kurz ausholen, um den Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht meine Frage auch zu erklären, weil die genau darauf auszielt. Denn das wollte ich jetzt ganz am Ende mit dir noch besprechen. Von außen betrachtet, das vielleicht erstmal zu erklären, würde man denken, du bist karrieretechnisch sehr erfolgreich und viele sind eventuell auch neidisch auf dich oder ne, schätzen das, was du da gemacht hast für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt über 60.000 Schiedsrichter. Du bist einer der wenigen, die in der Fußball-Bundesliga pfeifen darf. Früher noch sogar Champions League. Also du hast aus Karrieresicht für viele Menschen alles geschafft und bist auch dorthin gekommen, wahrscheinlich, was du dir damals gesetzt hast. Das hast du gerade schon gesagt. Gleichzeitig hast du aber auch deine Kinder, deine Tochter nicht aufwachsen gesehen. Und das schmerzt total. Das hast du in vielen Interviews schon gesagt. Und das spürt man auch, finde ich, wenn man dir zuhört, dir zuschaut, dass das auf der einen Seite was Schönes ist, weil du deiner Leidenschaft nachgehen konntest. Auf der anderen Seite du aber auch etwas vermisst hast. Und wir hatten die, kann ich dir nur sehr empfehlen, die Podcast-Folge, die meistgewanderte Frau der Welt, die Christine Thürmer zu Gast, die über 60.000 Kilometer gewandert ist. Und die hat in dem Podcast gesagt, für jedes Leben zahlst du einen Preis. Also egal, ne, weil sie für ihre Wandertätigkeit, sie wandert zum Beispiel von Mexiko nach Kanada, 6 Monate sowas, für jedes Leben zahlst du einen Preis. Sie ist einsam und sie wird wahrscheinlich nach ihren Ausführungen, keine Familie, keine Kinder und wird eventuell, ich zitiere, einsam sterben. Jetzt könnte man ja sagen, du hast auch einen Preis gezahlt für diesen Erfolg. Jetzt frage ich mich nur, weil im Nachgang sagst du, du würdest vielleicht das ein oder andere ändern. Und in der Wirtschaft ist es ja immer so, setzen wir es auf die Karriere, versuchen wir, die nachzugehen oder konzentrieren wir uns auf Familie, Freunde, Hobbys? Weil, außer du berichtigst mich, weil ich kenne das ja auch aus der Schiedsrichterei, hätte ich damals, ich durfte ja bis in die 4. Liga pfeifen, also für meine Verhältnisse damals auch sehr hoch. Hätte ich damals einmal im Monat gesagt, ich kann am Wochenende nicht, weil irgendjemand Geburtstag hat oder irgendwas anderes oder ich heirate dort und ich kann leider nicht zur WM fahren und die pfeifen. Diese Situation kenne ich auch, vielleicht du ja auch, den einen oder anderen, der dann die Hochzeit verschieben musste oder verschoben hat. Das heißt, man würde ja nicht jetzt da sein, hätte man verschiedene Säulen und gesagt, okay, mir ist die Familie auch wichtig, ich setze aus. Was würdest du jetzt den Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen, die noch vielleicht am Anfang sind, die jetzt diese Entscheidungen treffen können? Wie baue ich mein Leben auf? Welche Säulen? Hast du irgendwie, ich weiß, du reflektierst dich immer sehr stark selbst. Hast du für dich da irgendwie eine Lösung oder einen Ratschlag gefunden? Funktioniert beides oder zahlen wir wirklich für jedes Leben einen Preis?
Also das ist wirklich ein ganz toller Satz, by the way. Ich finde es wirklich einen tollen Satz. Für jedes Leben zahlen wir unseren Preis. Darüber habe ich jetzt gerade auch nachgedacht. Das ist schon echt ein sehr schöner Satz. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass wir tatsächlich für jedes Leben unseren Preis zahlen. Und für mich ist es eben, also meine Absichten damals waren ja nur positiv zu sagen, ich möchte, dass meinen Kindern besser geht, dass die mehr zur Verfügung haben, dass man sich mehr leisten kann etc. Das ist ja so immer so der Grundgedanke, der da bei mir dahinter war. Ob jetzt das Monetäre und auch andere Themen, Erfolg etc. und so weiter, diese Definition von Erfolg, ja, ich bin natürlich einer von 24 von 60.000 Schiedsrichtern und so weiter, aber es gibt ja Schiedsrichter, egal, da können wir zig Leute hier aufzählen, die bei den Weltmeisterschaften und Weltschiedsrichter, also die haben ja ganz andere Sachen erreicht. Die große Frage ist immer, was ist die Definition von Erfolg für einen selber? Ich glaube, so rückblickend, was ich sage, man kann natürlich total seinen Fokus auf das Thema Erfolg, Karriere etc. schon setzen, definitiv. Und man kann auch Familie daneben haben, aber man muss, glaube ich, und das ist das, was ich mir selber vorwerfe, ist, oder die Unerfahrenheit damals, dass wenn ich dann zu Hause war, es eben diesen Fokus auf die Menschen nicht geschafft habe, dann tatsächlich diese totale Präsenz zu haben, zu sagen, es geht ja gar nicht um die quantitative Zeit, also sind es jetzt irgendwie keine Ahnung, wie viele Tage, Stunden, sonst was, sondern es geht ja halt einfach darum, bin ich denn wirklich dann da? Und das ist, glaube ich, so, wenn man sich da das bewusst macht, zu sagen, okay, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich auch wirklich zu Hause und nicht wieder gedanklich am Handy oder sonst was, oder keine Ahnung, da gibt's ja tausende von Störfaktoren. Und das muss ich sagen, man muss sich ja irgendwann mal auch selber verzeihen. Das ist schon ein Thema, was mich schon immer noch belastet, wo ich merke, da war ich nicht gut genug oder ich hätte es auch anders machen können und ich habe es nicht absichtlich oder auch nicht böswillig gemacht, aber man hätte vielleicht schon sich sensibilisieren können, dass man hätte viel mehr sich damit beschäftigen können, was gibt einem Energie und wie schaffe ich es im Hier und Jetzt zu sein, bei der Familie zu sein und nicht mit der Tochter zu spielen und gedanklich aber woanders zu sein. Und das ist das, glaube ich, was man schon hinkriegen kann. Auch jetzt, wenn man noch jung ist und mega Karriere machen möchte, das ist ja ein Schmarrn zu sagen, entweder oder, das funktioniert, also das ist ja ein Quatsch, das ist ja nicht die Realität. Aber ich glaube, für sich auch dann die Grenzen zu setzen und Grenzen zu erkennen, zu sagen, okay, muss ich das machen, will ich das machen? Jens Korsen sagt ja immer, wo ich bin, will ich sein. Und sich das bewusst zu machen. Und deswegen, ich glaube, das wäre so ein Takeaway, was ich jetzt rückblickend anders machen würde, zu sagen, ich versuche dann immer, wenn ich zu Hause bin, auch bei den Menschen zu sein, die es verdient haben.
Okay, jetzt kommt noch eine Frage dazu, Dennis, denn ich finde das total spannend, darüber zu sprechen. Und ich kann dir einen Film empfehlen, vielleicht hast du ihn schon geschaut, auch mit deiner Frau, mit deinen Kindern vielleicht gemeinsam, die 4 Millionen Minuten. Hast du die zufällig gesehen?
Nee.
Ist Anfang des Jahres rausgekommen, es beruht auf einer wahren Geschichte. Ich bin gerade da dran, das wahre Paar in den Podcast zu bekommen. Es geht um einen Mann und eine Frau. Der Mann arbeitet in der Politik sehr hoch, ist nur unterwegs, nie bei der Familie. Die Frau mit 2 Kindern zu Hause. Und es geht dann darum so ein bisschen, wer verzichtet eigentlich auf was? Verzichtet die Frau quasi aufs Gesehenwerden vom Mann? Verzichtet der Mann auf den, in Anführungsstrichen, Erfolg aus Sicht der Karriere? Total spannend, wie die das arrangiert haben. Ich weiß nicht, ob es noch in den Kinos läuft. Im Februar, im März war ich im Kino. Ich glaube, es läuft noch im Kino. Nur meine Frage jetzt an dich, weil das fand ich so essentiell aus diesem Film, weil die Frau nämlich zu dem Mann gesagt hat, du bekommst halt keinen Beifall zu Hause. Und es hört sich in der Theorie ja einfach an, sei zu Hause, sei bei den Kindern, ne, wenn du da bist. Aber ich glaube, gerade auch bei dir oder bei den Menschen aus der Wirtschaft, die bekommen Beifall auf der Arbeit von den Mitarbeitern, du von deinen Assistenten, von dem Beobachter, der sagt, ey Dennis, du hast so ein tolles Spiel gepfiffen, du kannst richtig stolz auf dich sein. Das ist ja dieser Beifall für dich. Zu Hause sagt er aber nicht die Tochter zu dir, Dennis, ich finde dich toll und so, sondern die sagt, ey, ich habe hier die und die Probleme, das Lego fehlt und ne.
Ja.
Würdest du sagen, das ist diese Schwierigkeit vielleicht, dass wir auf der einen Seite gewohnt sind, dann für unsere Leistung, für unser Dasein diesen Beifall zu bekommen, diese Wertschätzung? Und zu Hause ist ja die Wertschätzung über was ganz anderes, aber dass da dieser Switch dann oft uns schwierig fällt. Kannst du was damit anfangen, mit diesem Gedanken, diesem Zuhause bekommst du eben keinen Beifall?
Also du meinst so ein, dass man so ein Beifall-Junkie dann wird irgendwann und dass man so quasi so ein Stück weit auch abhängig dann davon ist vor dieser Anerkennung, Wertschätzung und sonst was, was man da eben draußen bekommt. Das ist mit Sicherheit in den Anfängen der Karriere absolut richtig. Also das habe ich schon auch gespürt, zu sagen, ey, das ist schon cool, dass wenn man weiter aufsteigt und erfolgreich ist und ein Spiel gut pfeift und dann gibt's eine positive Resonanz darauf etc. Ich muss aber schon sagen, dass ich jetzt in den letzten Jahren ist das zum Beispiel bei mir komplett in den Hintergrund gerückt, zu Hause vor allem. Also ich hab ja keine Erwartungshaltung, nach Hause zu kommen, dass man mich abfeiert. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, wenn ich mit Family unterwegs bin oder mit meiner Frau unterwegs bin oder auch mit den Kindern unterwegs bin, ich versuche mich ja in jedem Punkt zurückzunehmen, soweit es auch geht. Also in der Öffentlichkeit, das Problem ist, die Menschen kommen, also klar, die kommen, die sehen mich. Da habe ich manchmal selber ein schlechtes Gewissen, wenn meine Frau nebenan fast wie Luft behandelt wird, weil die Leute ja nur mit mir dann reden wollen. Aber das gilt ja nicht nur für Leute, also es sind ja Leute, die wir jetzt sogar kennen. Also es ist, und das ist schon schwierig, dass man muss da wirklich sensibilisiert, extrem sensibilisiert sein, damit man eben auch dann seiner Frau oder seinem Mann, egal das, wer dann in welcher Rolle aktiv ist, dass man eben schon sich bewusst macht, diese Menschen, die mit einem gemeinsam durchs Leben gehen, die haben es ja auch verdient, diese Wertschätzung. Also meine Frau ist jetzt nicht zu Hause, die ist selber in der Führungsverantwortung und führt in einem größeren Unternehmen auch 40 Leute. Aber auf ihre Bedürfnisse einzugehen und auch mal ihre Probleme sich anzuhören und nicht nur, mein Gott, mein Spiel war wieder schwer und etc., immer sein Senf loszuwerden, das war in den jungen Jahren eben nicht der Fall. Und das ist das, was ich auch mir persönlich immer wieder sag, das muss man lernen, da muss man sensibel sein, dass es eben nicht nur um den Kosmos, um meinen Kosmos geht, um meine Bubble geht, die... ja, sie ist lauter, sie ist schriller, sie ist öffentlichkeitswirksamer. Aber deswegen bin ich ja nicht ein besserer Mensch, weil ich jetzt plötzlich ein Schiedsrichter bin, der auf der Fußball-Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga-Ebene pfeift. Da draußen gibt es so tolle Menschen, also in deinem Podcast waren ja so viele Menschen, übrigens vielen Dank, ey, für deine Arbeit, weil du erleichterst mir diese Grundlagenläufe, wenn ich dann so 60, 75 Minuten vor mich so hinjogge und manchmal schaue ich nur in der Gegend rum, aber manchmal und sehr häufig höre ich mir ja dann eben auch deinen Podcast an und dann denke ich mir, da kriege ich immer so schöne Gedanken, deswegen da nochmal danke für deine Arbeit. Also dieses Bewusstsein eben auch zu haben, dass andere Menschen so viel leisten und man darf sich jetzt da nicht wichtiger nehmen. Und in unserem Business, leider im Fußballbusiness, ist es so, dass viele denken, dass wir das Zentrum der Erde sind, weil wir eben Brot und Spiele der Moderne und große Arenen, 80.000 und dann darfst du da raus etc. Aber ganz am Ende geht es um viele andere Sachen und das muss man sich immer wieder bewusst machen.
Da haben wir noch schöne Klammer zum Anfang und jetzt abschließend das Interesse am anderen Menschen, Dennis. Da sind wir ja wieder, ne? Auch das Interesse gegenüber deiner Frau, die vielleicht dann in dem Sinne kein schrillendes Leben führt wie du in der Öffentlichkeit oder deiner Tochter, die jetzt in der Schule damals, ne, dann war, ja, die vielleicht ganz andere Probleme und Sorgen hat als du, der vor Millionen Menschen am Fernsehgerät eine Entscheidung, einen Elfmeter pfeifen musste oder nicht. Ne? Da sind wir ja wieder, zeige Interesse am anderen Menschen, ne?
Absolut, absolut.
Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein Teil 2. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die aber sagen, der Dennis, der hat da ganz wertvolle Einblicke und ich möchte mehr erfahren. Du hast 2 Bücher rausgebracht. Das erste Buch geht um das Thema Respekt. Das zweite, das aktuelle Buch geht um Kommunikation und Entscheidungen treffen. So ein bisschen, worüber wir ja auch heute maßgeblich gesprochen haben. Du bist noch nicht so aktiv auf den Social Media Kanälen, aber natürlich kann man sich dort mit dir verbinden und wie du es ja auch eingangs erwähnt hast, man kann natürlich dich auch für den Unternehmenszweck, für das eigene Unternehmen als Redner buchen. Von daher alles unter Dennis Aytekin wird man im Internet finden. Auch die ein oder anderen tollen Bilder, wie du auf dem Spielfeld die Spieler angeschrien hast, damals noch. Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen spannenden Einblick, weil ich fand es total wertvoll, mal so die Brille aus der Fußballwelt, aus der Sportszene, ja. Weil ich finde, ich hoffe, den Zuhörer und Zuhörern wurde es ersichtlich, es gibt super, super viele Parallelen. Und ich finde es total wertvoll, was du auch machst. Deswegen da auch vielen Dank für deine Arbeit, dass du diese Menschlichkeit so ein bisschen mit in das Fußball-Business reinträgst. Mach bitte weiter so.
Vielen Dank, Jonas, für den Austausch. Hat mir sehr viel Freude bereitet und ich habe wieder einiges mitgenommen. Coole Sätze, cooler Hinweis auch mit dem Film. Den Film schaue ich mir dann gleich mal an.